Es ist jetzt 2 Jahre her, dass in Berlin am Rande einer Demonstration des Bündnisses Freiheit statt Angst ein Vorgang Aufmerksamkeit in der allgemeinen Öffentlichkeit erregt hat, wo ein Polizeibeamte einen Fahrradfahrer niedergeschlagen haben. Oliver H. ist verletzt worden. Ich begrüße jetzt am Telefon seinen Rechtsanwalt, Johannes Eisenberg, Anwalt in Berlin. Guten Morgen, Herr Eisenberg.
Guten Morgen.
Herr Eisenberg, zunächst mal die Frage nach Ihrem Mandanten. Ihr Mandant ist damals verletzt worden. Wie geht es ihm denn heute?
Also, dem ist damals die Unterlippe und die Oberlippe abgerissen worden vom Kiefer durch einen sogenannten Nasengriff, den man aber offensichtlich im Mund angesetzt hat. Dann hat er mehrere massive Schläge ins Gesicht bekommen. Heute hat er eine anhaltende Taubheit der unteren Gesichtshälfte und er ist traumatisiert, insbesondere wenn er sich Polizeibeamten nähert oder wenn er sich dem Tatort nähert.
Das ist nachvollziehbar, denn diese beiden Polizeibeamten, er hat sich damals genähert, den Polizeibeamten, um von ihnen zu wissen, was ihre Dienstnummern sind. Mittlerweile, die Beamten haben gegen ihn Strafanzeige gestellt, wie das so immer üblich ist. Diese Verfahren sind eingestellt worden, unter anderem mit einer Begründung, die für sich spricht, glaube ich.
Ja, also ich schilder mal den Fall, der ist so, wie er tausendfach vorkommt und wie er nie beweisbar ist.
Ja.
Die Polizeibeamten nehmen eine Frau fest, wie sich später herausstellt, zu Unrecht. Die war unschuldig. Ihr wird vorgeworfen, sie hätte gegen das Vermummungsverbot verstoßen. Sie wird in eine Polizeiwanne verbracht. Da kommen dann Leute, keine Linksradikalen, keine Angehörigen des autonomen Blocks, keine Gewaltbereiten, sondern wie sich herausstellt, Anwälte, Mitarbeiter der Grünen Bundestagsfraktion, also Leute wie Sie und ich vielleicht. Und die stellen die Polizeibeamten zur Rede, warum sie festnehmen. Von einem dieser Leute wird der Ausweis von dem Vorgesetzten dieser Schläger-Polizeibeamten entgegengenommen. Der fordert den zurück. Der Vorgesetzte sagt zu ihm, Sie müssen hier 3 Minuten stehen bleiben, dann kriegen Sie ihn zurück, wir müssen Personalien aufnehmen. Und nun beginnt ein Gerangel, weil behauptet wird, dass diese Menschengruppe, die auf den Personalausweis wartet, die Abtransport des Fahrzeuges und der zu Unrecht Festgenommenen behindert. In dem Zusammenhang gibt es Gerangel. Unser Mandant fordert von einem Polizeibeamten die Dienstnummer und der Hinweis darauf, dass er eine Körperverletzung gesehen haben will. Der Polizeibeamte stößt ihn zurück, geht einige Meter zurück. Man sieht auf einem Video, wie er mit der Hand in Richtung unseres Mandanten zeigt. Ein weiterer Kollege geht mit ihm Richtung unseres Mandanten. Auf dem Weg dahin stoßen sie noch eine Frau völlig anlasslos zur Seite. Sie räumen eine andere Person, die im Wege steht, weg. Unser Mandant will sich entfernen. Der eine reißt an ihm, sodass sein Fahrrad hinfällt und wirft ihm den anderen entgegen, den er zuvor gefragt hat nach der Dienstnummer. Der schlägt zu. Der andere greift ihm dann in den Mund, reißt ihm die Lippen ab und schlägt noch einmal zu. Darum bildet sich eine Glocke. Aus der Glocke heraus werden 2 weitere Körperverletzungshandlungen im Amte gegenüber Umstehenden, die mittlerweile auch abgeurteilt sind, von Polizeibeamten begangen. Unser Mandant wird in ein Gruppenfahrzeug gebracht, dann in eine Isolierzelle. Dort bleibt er viele Stunden unversorgt und dann wird er entlassen. Das ist die Geschichte. Am Tag darauf, in der Nacht, wird das erste Video, das diese unglaublichen Polizeigewaltausbruch zeigt, gezeigt. Sofort in der Nacht fangen heftige Verhöre bzw. Niederschriften von angeblichen Aussagen von Polizeibeamten über angebliche Taten meines Mandanten statt. Am nächsten Tag verkündet der Polizeipräsident, naja, das Video sei schon schlimm, aber es zeige ja nicht, was unser Mandant vorher gemacht hätte. Der hätte vorher Polizeihandlungen gestört, mehrfach Platzverweisen zuwider gehandelt, immer wieder sein Fahrrad in den Weg gestellt und außerdem hätte er Widerstandshandlungen begangen und es sei zu einer versuchten Gefangenenbefreiung gekommen und so weiter und so weiter. Ich verklage dann den Polizeipräsidenten auf Unterlassung. Dagegen wehrt er sich mit Kräften, unter anderem auf der Grundlage von Aussagen der jetzt hier angeklagten beiden Polizeibeamten, also von Reißer und Schläger. Am Ende muss er dann aber schweigen. Er darf über unseren Mandanten nicht mehr sagen, dass er irgendetwas Böses getan hat. Ich selber führe die Ermittlungen, besorge weitere Videos, die die Vorgeschichte zeigen, lasse für etwa 500 Euro so eine Kompilation dieser verschiedenen Videofetzen, die teilweise von irgendwelchen Handys kommen oder Filmen und zum Teil auch von der Videografie der Polizei selbst. Die lasse ich so synchronisiert zusammenschneiden, dass man praktisch das gesamte Geschehen zeigen kann. Und nun sieht man eben, es gibt die vom Polizeipräsidenten und von den Polizeibeamten behauptete Vorgeschichte des ständigen Störens unseres Mandanten nicht. Es gibt keine Widerstandshandlung, es gibt keine Gefangenenbefreiung, es gibt nur die völlig ungerechtfertigte Gewalt der Polizeibeamten gegenüber unseren Mandanten. Die Ermittlungen sind praktisch von mir Ende Oktober abgeschlossen. Ich überreiche die Unterlagen, teilweise Zeugenvernehmungen, die ich selber durchgeführt habe, Ende Oktober an die Staatsanwaltschaft, Ende Oktober 2009, also etwa 6 Wochen nach dem Ereignis. Und von da an wird das Verfahren systematisch verschleppt. Die Staatsanwaltschaft sagt etwa Anfang Dezember 2009, die Ermittlungen sind abgeschlossen. Sie geben den Polizeibeamten rechtliches Gehör. Während der gesamten Zeit läuft parallel das Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und Körperverletzung gegen unseren Mandanten, das ja öffentlich vom Polizeipräsident bekannt gemacht wurde. Mhm. Auch dieses Verfahren ist einstellungsreif. Diese Polizeibeamten nehmen sich berühmte Berliner Verteidiger aus dem linksliberalen Milieu, die bis zum Sommer 2010 es schaffen, keine Stellungnahme zu den Vorwürfen abzugeben. Der Staatsanwalt wartet auf diese Leute.
Das sind 9 Monate gewesen, also zwischen
Der Staatsanwalt wartet auf diese Leute. In grotesker Weise wartet er auf diese Leute und sagt, dass faire Gefahren würde das gebieten. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen einen Wohnungseinbruch und dann nehmen Sie sich einen Verteidiger und der sagt, ich habe nie Zeit, bitte warte mal weiter. Da würde doch der Staatsanwalt irgendwann sagen, also du spinnst wohl, dann nehmen Sie den anderen oder ich klage eben so an. Jedenfalls, kurz und gut, erst im Juni 2010 wird dann, weil eben einfach von diesen Polizeibeamten nichts kommt, das Ermittlungsverfahren gegen unseren Mandanten eingestellt. Und in diesem Verfahren, in dieser Einstellungsverfügung sagt der Staatsanwalt, ist ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Demonstranten, ne? Oder mhm. des Bürgers im Sinne eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte nicht erkennbar. Es handelt sich bei dem Faustschlag, der den Mann getroffen hat, nicht um eine rechtmäßige Diensthandlung. Es gab für den Faustschlag keinen Grund. Es war eine rechtmäßige Diensthandlung nicht erkennbar. Er hätte sich dieser Maßnahme auch straflos widersetzen dürfen. Mit anderen Worten, er hätte die Gewalt mit eigener Gewalt abwehren dürfen. Er hätte also Notwehrrecht in Anspruch nehmen können gegenüber dieser Gewalt dieser beiden Polizeibeamten. Das sagt der Staatsanwalt. Danach kommt eine Stellungnahme der Verteidiger Ende Juni 2010, die völlig nichtssagend ist, die ignoriert, was auf den Bildern zu erkennen ist. Die interessiert den Staatsanwalt auch nicht, sondern das nächste wichtige Amt, was er erfüllen muss, ist, dass er bei den Dienstvorgesetzten fragt, ob er die unter ihrer Privatanschrift anklagen darf. Oder ob da Gefährdungen sich daraus ergeben. Dann braucht er bis zum November, also weitere 5 Monate, um eine lächerliche Anklage zu schreiben. Diese Anklage wird den beiden Polizeibeamten zugestellt, Anfang Dezember 2010. Und die Frist läuft nach 14 Tagen ab. Es gibt kein Sterbenswörtchen. Die Richterin lässt die Sache bis zum Ende Mai liegen, weitere 6 Monate, und eröffnet dann die Anklage. Dann schreibt sie den Verteidigern, sie möchte gerne im August, September terminieren, ob die könnten. Sie sollen binnen 14 Tagen Stellung nehmen. Die Verteidiger lassen sich erneut 3 Wochen Zeit. Dann schreibt einer, er kann eigentlich nie. Er hat immer was anderes und Wichtiges zu tun. Einen Prozess hat er schon seit 2009. Der findet zwar Dienstag statt, die Richterin wollte montags verhandeln, aber er muss montags immer schon nach Lüneburg fahren, weil er da mit seinem Mandanten reden will. Also wer Anwaltstätigkeit kennt, weiß, das ist völlig irrsinnig. Der fährt natürlich nicht am Montag jeden Montag nach Lüneburg. Im Übrigen ist auch das unerheblich. Da muss sich eben der liebe Polizeibeamte unter den 11.000 Berliner Anwälten anderen suchen, wenn die nicht können. Aber kurz und gut, sagt der Anwalt auch noch, wir könnten doch das Verfahren auch ganz ohne Verhandlung beenden. Wir brauchen doch nur ein Strafbefehlsverfahren machen. Mein Mandant würde dem zustimmen. Das heißt, Strafbefehlsverfahren, keine öffentliche Verhandlung. Das Verfahren wird durch einen Strafbefehl beendet. Obergrenze 1 Jahr Freiheitsstrafe. Und es gibt keinerlei öffentliche Wahrnehmung davon, wie diese Tat sanktioniert wird. Ich kriege das nicht mit, mir wird das nicht mitgeteilt, sondern die Richterin schreibt mir nur, es dauert noch so ein bisschen, bis sie wieder von mir hören. Ende August nehme ich nochmal Stellung. Daraufhin denke ich, da läuft doch was faul, gucke in die Akten rein, stelle das fest, dass die Richterin dem Mann, dem Anwalt geschrieben hat, ja, ja, oder gesagt hat, ja, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, nur der andere muss auch zustimmen. Denn es nützt ja nichts, wenn der eine einen Strafweg kriegt und bei dem anderen muss ich noch eine Verhandlung machen. Und das ist nun der Stand der Erkenntnis, die Sache liegt. Ich schreibe daraufhin sofort zurück. Es gibt bis heute kein Geständnis der Leute. Es gibt keine Entschuldigung. Sie haben nach der eigentlichen Tat, nämlich dieser schweren Körperverletzung, die sie gemeinschaftlich begangen haben, die einen Strafraum von mindestens 3 Monaten Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren vorsieht, alles unternommen, um das Tatopfer weiter zu demütigen, das Tatopfer in eigene strafrechtliche Ermittlungen zu verstricken, das Tatopfer öffentlich verleumden lassen. Sie haben durch ihre Festnahme die weiteren Polizeibeamten, die die Glocke, diese Schutzglocke gebildet haben und darin Straftaten begangen haben, weil sie glaubten, da wird eine rechtmäßige Festnahme stattfinden, veranlasst, diese Straftaten zu begehen und diese Schutzhandlung vorzunehmen. Das ist ein solches Verhalten, das nach meiner festen Überzeugung dazu zwingt, die Leute zu einer höheren Freiheitsstrafe als 1 Jahr zu verurteilen und zu einer Freiheitsstrafe, die jedenfalls in Frage stellt, ob die weiter Polizeibeamte sein können. Denn werden sich Polizeibeamte so benehmen, dann stellen sie das staatliche Gewaltmonopol in Frage. Denn der Staatsanwalt sagt ja, der Mann hätte sich wehren dürfen. Stellen Sie sich mal vor, der hätte sich gewehrt und die anderen wären ihm beigesprungen, was dann passiert wäre. Mhm. Also sage ich, das ist ein Fall, der in grotesker Weise zeigt, dass es sich nicht lohnt, auf den Rechtsstaat zu setzen bei der Verfolgung von staatlicher Gewalt, sondern dass es wahrscheinlich angeraten ist, wenn man Opfer einer gegenwärtigen rechtswidrigen Polizeiaktion wird, sich nach Kräften mit eigenen Mitteln dieser Gewalt zu erwehren. Wenn das dann natürlich zu Weiterungen führt, ist das mit großen Risiken für das Polizeiopfer verbunden. Insbesondere, weil wir die Tendenz ja auch in diesem Fall sehen, dass die Polizeibeamten sich zusammenrotten und mit falschen Angaben versuchen, die eigene Schuld zu ummänteln und das Tatopfer dann auch noch in strafrechtliche Verfolgung zu verstricken. Deswegen ist dieser Rat, sich nicht auf die Mittel des Rechtsstaats zu beschränken, sondern dann auch zur Not die erforderliche Gegenwehr gegen eine rechtswidrige Polizeigewalt auszuüben, natürlich so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm. Aber ja, es ist ein Fall, der zeigt, dass es nicht lohnt, auf Gerechtigkeit durch staatliche Sanktionen zu rechnen. Wir müssen mal sehen, soweit ich weiß, wir erfahren das ja nicht genau, soweit ich weiß, war die Sache im Wesentlichen disziplinarrechtlich bisher folgenlos für die Leute. Also von Gehaltskürzungen oder so wissen wir nichts. Am Anfang hat der Polizeipräsident immer gesagt, er wartet erstmal ab, was das Strafverfahren ergibt. Hm.
Gibt es eine rechtliche Möglichkeit für Ihren Mandanten für den Fall, dass dieses Verfahren durch Strafbefehl unter 1 Jahr beendet wird, dagegen noch vorzugehen?
Also im Moment habe ich die Möglichkeit ergriffen, die uns auf jeden Fall bleibt, nämlich zunächst der Richterin zu schreiben, dass ich meine, dass es kein Fall ist, der sich für eine Erledigung im Strafbefehlsverfahren eignet, und zwar aus den genannten Gründen. Die Täter sind einsichtslos, sie sind ohne Reue, es gibt keinen Täter-Opfer-Ausgleich, es gibt keinerlei Bemühen der Schadensminderung oder Milderung. Und zum Zweiten, es ist eine öffentlich begangene Straftat. Sie ist auf einer Demonstration von Polizeibeamten begangen worden. Mehrere waren daran beteiligt. Hinterher hat der Staat darüber sogar gesprochen, das Gewaltopfer verhöhnt und gedemütigt, indem er nicht nur ein Strafverfahren eingeleitet hat, das musste man vielleicht aufgrund der falschen Polizeiangaben, aber vor allem auch darüber öffentlich gesprochen hatte, denn das Tatopfer war natürlich, hatte einen Anonymitätsanspruch. Der Polizeipräsident hätte darüber nicht sprechen dürfen. Das sieht auch das Verwaltungsgericht wohl so. Und vor allem das Nachtatverhalten der Täter rechtfertigt nicht nunmehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Sache zu begraben. Die Öffentlichkeit im deutschen Strafverfahren ist ja eine zivilisatorische Errungenschaft nach dem Inquisitionsprozess. Sie schützt sozusagen die Opfer, aber auch das öffentliche Ansehen der Justiz, indem sich der Bürger ein Bild davon machen kann, wie geht die Justiz eigentlich mit solchen Problemen um. Und hier wird ja ausnahmsweise in diesem Strafbefehlsverfahren die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Da muss man sich die Fälle aber angucken. Selbst wenn man meint, dass die Strafgewalt im Strafbefehlsverfahren ausreichen würde, also dass man hier mit einem Jahr hinkäme, muss man doch wieder überlegen, welchen Eindruck muss die Öffentlichkeit gewinnen, wenn solche Polizeibeamten, die öffentlich Straftaten gemeinschaftlich begehen, dann in dieser Weise vor der Öffentlichkeit und der Wahrnehmbarkeit ihrer Sanktionen geschützt werden. Ich hoffe darauf, dass die Frau ein Einsehen hat. Wenn nicht, dann müssen wir sehen, dass es gibt ja noch immaterielle Vermögensschadensersatzansprüche. Also der will vom Staat natürlich dafür einen Ausgleich haben. Das wird jedenfalls ein öffentlicher Prozess sein. Und wir müssen mal sehen, je nachdem, wir wissen ja nicht, was die sich da ausdenken. Also man kann grundsätzlich als Nebenkläger gegen eine derartige Sachbehandlung nichts unternehmen, aber man muss sie auch nicht klaglos hinnehmen. Wir haben ja versucht, die Öffentlichkeit zu informieren. Wir werden sehen, was die Öffentlichkeit dazu sagt. Es gibt ja auch noch politische Kräfte, es gibt Beobachter derartiger Vorgänge, Humanistische Union, Amnesty International. Wir hoffen darauf, dass die diesen Fall, der eindrucksvoll dokumentiert, wie man als Opfer von Polizeigewalt hinterher auch noch beladen wird mit strafrechtlichen Verfolgungen, dass sie diesen Fall aufgreifen. Und weil er eben so schön auch visualisierbar ist, weil es diese Videodokumentation gibt, die auch heute noch im Netz steht, auf der Seite vom Chaos Computer Club, hoffen wir, dass das hier nicht ohne diese Folgen bleibt. Aber sicher sagen kann ich Ihnen das nicht. Es ist ja im Moment ein Prozess, in dem das gerade erst geklärt wird, ob sich die Richterin wirklich auf dieses Verfahren einlässt.
Mhm. Wie gesagt, Sie haben schon darauf hingewiesen, es gibt auf der Seite des Chaos Computer Club nochmal die Videodokumentation. Alle, die damals das gesehen haben, es wird jetzt in ein, zwei Wochen wieder die nächste, nach zwei Jahren wieder die nächste Freiheit statt Angst Demonstration geben, waren damals schon überrascht. Es ist ein sehr gut dokumentierter Fall. Sie selbst haben da auch dokumentiert noch. Bleiben wir jetzt nochmal zu guter Letzt nochmal bei den Verfahren. Es ist ja keine Seltenheit. Es ist nur ein selten gewesen, dass hier ein so gut dokumentierter Fall ist, dass Opfer polizeilicher Gewalt bedrängt werden mit Gegenanzeigen.
Man kann sagen, wenn Sie von Polizeibeamten zusammengeschlagen werden und die wahrnehmen, dass Sie schwere Verletzungen haben, dann können Sie sicher sein, dass hinterher auch noch der Vorwurf kommt, Sie als Opfer oder als Verletzter hätten Anlass zu der Verletzung gegeben. Das ist nicht nur kommt nicht nur häufig vor, sondern ist regelmäßig der Fall.
Ich gehe davon aus, auch mit diesem Schlusssatz, Herr Eisenberg, dass Sie gelassen gegenüber den staatlichen Gegenanzeigen, auch gegen Sie, Sie sind, glaube ich, angezeigt worden wegen Beleidigung.
Das war eine besondere Dreistigkeit, dass diese vier Beamten, die da ja zwei von denen sind verurteilt, die beiden anderen werden jetzt verurteilt werden, dass die sich dagegen verwahrt haben und organisiert offensichtlich von ihrem Dienstvorgesetzten, der vor Ort war und diesen Gewaltausbruch nicht verhindert hat, der vielleicht strafrechtlich nicht zu belangen ist, aber die Führungsverantwortung für dieses Entgleiten dieses Gewaltausbruchs hatte, denn er hätte natürlich seine Leute davor bewahren und davon abhalten müssen. Ja, wenn vier Polizeibeamte an einer Stelle Gewalt ausüben, die kriminell ist, dann muss ja auch der Vorgesetzte was damit zu tun haben, der war ja vor Ort. Dass also diese vier Polizeibeamten und deren Vorgesetzten, die ich alle hart angegriffen habe in der Öffentlichkeit, dann meinten, mich anzeigen zu müssen. Wegen Verleumdung, wegen übler Nachrede und wegen Beleidigung. Das ist dann ein Verfahren, das ist dann hinter meinem Rücken geführt worden. Ich hätte ja nicht im Ernst daran geglaubt, dass ich wegen meiner engagierten Vertretung der Interessen dieses Gewaltopfers, der staatlichen Polizei, nun meinerseits verfolgt werde. Das erinnert mich so ein bisschen an andere Rechtskulturen. Aber irgendwann nach einem Jahr hat man mir das dann mitgeteilt. Das war geradezu grotesk. Die haben sich am selben Tag da hingesetzt, haben offensichtlich miteinander abgesprochen, jetzt hauen wir mal Eisenberg einer in die Fresse. Die Staatsanwaltschaft hat sich das dann nüchtern angeguckt und wenn man sich so den Gesamtfall betrachtet, da wird mir zum Beispiel vorgeworfen, dass ich von Schutzbehauptungen geredet hätte. In den Urteilen gegen die beiden verurteilten Schläger steht drin, dass deren Ausreden Schutzbehauptungen sind. da steht drin, dass ich von Prügelbullen geredet habe. Ich meine, lieber Gott, erstens stellt der Staatsanwalt fest, das habe ich gar nicht über die gesagt, sondern allgemein im Zusammenhang mit Fragen der Kennzeichnung von Polizeibeamten in geschlossenen Einsätzen. Aber zum Zweiten, ich meine, die sind ja nun Prügelbullen, die haben ja geprügelt. Und da wird man wohl sagen dürfen, jedenfalls in Verteidigung von Rechten eines von im Vertretenen, der von denen zu Unrecht bezichtigt wird, Widerstand geleistet zu haben, wird man wohl deutlich mal sagen können, mit wem wir es hier zu tun haben und Ähnliches mehr. Also das ist ein Verhalten, meine ich, das es ebenfalls nicht rechtfertigt, die Sache jetzt in Kamera im Strafbefehlsverfahren zu erledigen, sondern die muss man auch mal fragen, wie kommen Sie eigentlich nach dem, was Sie getan haben, noch dazu, ausgerechnet den Anwalt, der Sie überführen hilft, wegen Beleidigung und über Nachrede anzeigen zu wollen. Das ist da ein Maß an, würde ich sagen, Intransigenz und Beharrlichkeit, beharrlichem Festhalten am eigenen unrechten Tun. Wenn das ein anderer Straftäter machen würde, dann würde man sagen, der kriegt ja noch einen Nachschlag für, weil der uneinsichtig ist.
Ja, wir können allerdings für Freiburg sagen, wir haben die Polizeistatistik, dass die meisten der Anzeigen wegen Beleidigungen in Freiburg, in der Polizeidirektion Freiburg, von Polizeibeamten kommen.
Das können Sie also mal sehen. Ja, das ist ja auch so. Die duzen ein, die werden frech, das weiß ja jeder, der alt geworden ist, man darf nicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort sein. Die werden frech, die schlagen einen zusammen und dann hinterher sind sie aber äußerst dünnhäutig, wenn man dann darüber redet, was es eigentlich für Vögel sind, die da das staatliche Gewaltmonopol ausüben. Das ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Noch einmal, dieser Fall zeigt, dass man weder Respekt vor der deutschen Polizei noch vor den juristischen Sanktionen zur Aufsicht, Disziplinierung und Sanktionierung von krimineller Polizeigewalt haben kann, solange so verfahren wird. Dieser Fall hätte es gerechtfertigt und hätte es erzwungen, eine ganz kurz nach der Tat folgende strafrechtliche Sanktion zu erfahren. Die Sache noch einmal, ich habe ja von Anfang an gesehen, solche Fälle werden ja gerne verschleppt, dass ich das nicht zulassen darf. Und deswegen habe ich die Ermittlungen selber geführt. Und noch einmal, ich selber hatte Ende Oktober alles zusammen, habe es der Staatsanwaltschaft übergeben. Die Staatsanwaltschaft hat immerhin Ende November gesagt, die Sache ist abgeschlossen. Alles ermittelt. Seitdem ist nichts weiter dazugekommen. Ende November 2009, nach der eigenen Auffassung der Staatsanwaltschaft. Dann hätte man im Januar den Prozess geführt und hätte im Januar 2010, das wären dann 4 Monate nach dem Ereignis, diese beiden Polizeibeamten zu Freiheitsstrafen verurteilt, die es gerechtfertigt hätten zu sagen, die entfernen wir aus dem Polizeidienst, dann wäre Rechtsfrieden eingetreten. Dann hätten die anderen gesehen, wir müssen uns in Zukunft bei solchen Anlässen anständig benehmen. Sie müssen sich mal vorstellen, in 2 dieser Urteile gegen diese beiden Prügler, die in der Glocke standen, haben die Amtsgerichte minderschwere Fälle angenommen. Und zwar mit der Begründung, dass um diese Leute Linksextremisten standen, die Polizisten feindliche Parolen gerufen haben. Wenn Sie sich jetzt dieses Video angucken, dann stellen Sie Folgendes fest. Da stehen Menschen, die völlig konsterniert und empört sind angesichts dieses Gewaltausbruchs der Polizei. Und was rufen die? Nicht polizistenfeindlich, sondern wir sind friedlich, was seid ihr? Fragezeichen. Das rufen diese Leute. Und da wird in der Sprache dieser Rechtsprechung draus, polizistenfeindliche Linksextremisten, und da kann man ja schon mal als Polizeibeamter überreagieren. Und deswegen ist, obwohl Mindeststrafe 3 Monate vorgesehen wird, hier von einem minderschweren Fall auszugehen. Also wenn man sowas liest, sagt man, die verdient keinen Respekt, eine solche Rechtsprechung. Und ich bedauere das sehr, ja, dass mittlerweile ja auch die Grünen, also bis weit in diese grüne Partei rein, immer in dieses Horn geblasen wird, die Polizeibeamten seien so intensiver Gewalt ausgesetzt und deswegen müssten da die Strafen erhöht werden. Mhm. Wenn Sie aus der Praxis eines Strafverteidigers diese Fälle betrachten, dann wissen Sie, 80% dieser angeblichen Gewalt gegenüber Polizeibeamten sind Fälle wie dieser hier, wo Polizeibeamte Gewalt angewendet haben und zur Rechtfertigung der eigenen Gewalt dann später irgendwelche Angriffe behauptet haben. Das auch noch höher zu sanktionieren und zu bestrafen, ist völlig unverantwortlich. Stattdessen müsste in der Tat ein strenges Regiment über strafrechtliche Verfehlungen von Polizeibeamten installiert werden, um zu erreichen, dass sie sich zivilgesellschaftlich benehmen, anständig benehmen, solche Demonstrationen schützen und sie nicht terrorisieren und dazu beitragen, dass solche Vorgänge friedlich ablaufen. Diese Demonstration war keine Demonstration von Linksextremisten, sondern von Bürgerrechtlern. Die war zutiefst friedlich. Man konnte schon damals nicht verstehen, warum es diesen Gewaltausbruch und diesen Hass in den Gesichtern dieser Polizeibeamten gab. Und ich kann es bis heute nicht verstehen. Unter anderem, indem darüber nicht öffentlich verhandelt wird und man die Leute nicht befragen kann, warum wart ihr eigentlich so aufgeregt? Warum habt ihr so wutverzerrte Gesichter? Was war mit euch los? Was hat man euch erzählt? Was haben eure Vorgesetzten mit euch gemacht vorher? Kann man diese Fragen nicht stellen und diese Fragen nicht beantworten? Denn noch einmal, das war ja nicht ein einmaliges Augenblicksversagen, ja, sondern da hat ja eine ganze Gruppe falsch gehandelt und vier von denen in krimineller Weise falsch gehandelt.
Das sagt Johannes Eisenberg, er ist Rechtsanwalt und versucht seit 2 Jahren, den Polizeiübergriff, über den wir jetzt die letzten 20 Minuten geredet haben, vor den deutschen Gerichten in Berlin zu bekommen. Ich bedanke mich für dieses Gespräch, Johannes Eisenberg nach Berlin, und hoffe, dass doch noch etwas da übrig bleiben wird.
Sagen wir es mal so.
Und vor allen Dingen Ihrem Mandanten wünsche ich viel, dass er sich doch nochmal erholt von dem Übergriff. Das ist, glaube ich, nochmal zum Ausgangspunkt zurück, denn der ist das Hauptopfer unter anderem da gewesen, im individuellen Fall. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich wünsche Ihnen alles Gute in Freiburg.
Tschüss. Ja,